Gedanken.
Fensterblicke als Momente der Achtsamkeit. Die Blicksammlerin Regina Dünser.
Nach dem Aufstehen in der Küche schaue ich hinaus und sehe diese verschneiten Berge im Grenzgebiet Liechtenstein-Vorarlberg. Und dann geht die Sonne auf und dann glitzert der Schnee. Und das fand ich so schön. Dann habe ich das gleich mit der Kamera festgehalten, weil ich das so bezaubernd fand. Ja, diese aufgehende Sonne, der Tag, der erwacht, ja. Und dann ist es einfach so, diese Fensterblicke-Idee entstanden. Und dass ich, dadurch, dass ich viel zu Hause bin, auch davon lebe, von diesem schönen Ausblick.
Alljährlich entsteht im Rahmen des Projekts Fensterblicke der Mediatorin und ehemaligen Krankenschwester Regina Dünser ein Kalender mit Fotos aus aller Welt. Blicke von drinnen nach draußen, vom Hotelzimmer auf eine Stadt, von der Berghütte aufs Gebirgsmassiv, vom Balkon eines Schlosses auf den gepflegten Park. Freunde, Bekannte, ja auch Fremde versorgen die in Götzis lebende Frau mit Bildern von Sehnsuchtsorten und Regionen. Regina Dünser ist es wegen ihrer Erkrankung an Multipler Sklerose schon seit einigen Jahren nicht mehr so leicht möglich zu reisen. Die Vorarlbergerin ist auf einen Rollstuhl angewiesen und daher in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Sie ist seit Jahren mit jenem Umstand konfrontiert, der jetzt uns alle seit dem März 2020 betrifft. Die Erfüllung der meisten Reiseträume ist durch die Covid-19-Pandemie in weitere Ferne gerückt als gedacht. Reisewarnungen stellen Barrieren dar, wo Grenzen schon lange als überwunden galten. Unbekümmertes Reisen ist zurzeit einfach nicht möglich. Auch wenn Regina Dünser in ihrer eigenen Reisetätigkeit eingeschränkt ist und sie schon seit längerem ihre Destinationen nach Barrierefreiheit aussuchen muss, hat sie stets die Courage, Neues auszuprobieren. Ein Ergebnis ihrer Aufgeschlossenheit der Welt gegenüber ist das Projekt Fensterblicke.
Für mich hat sich ja nicht so viel geändert mit dieser Pandemie, weil ich eigentlich immer und viel alleine zu Hause bin. Aber mit den Fensterblicken konnte ich trotzdem reisen. Und manche Leute sind ja dann doch, haben kleine Reisen gemacht und haben mir ihre Fensterblicke geschickt. Und denke mir, es geht uns allen gleich im Moment, ja. Einfach mit den Fensterblicken, da gucke ich einfach in eine Welt, die ich vielleicht nicht jetzt sehen kann oder da komme ich nicht hin. Und trotzdem freue ich mich, wenn ich das dann hier habe, weil ich die Bilder auch so schön finde. Meine Situation ist die, dass ich seit 1993 weiß, dass ich an MS erkrankt bin. Und es ging aber ganz lange ganz gut. Und meine Gehfähigkeit hat einfach abgenommen über die Jahre. Das ist einfach so der Verlauf dieser Krankheit, ja. Ich war damals 19 Jahre alt und da war ich schon schockiert und habe das aber auch nicht rum erzählt, weil ich Angst hatte, dass ich vielleicht meine Arbeit verliere als Krankenschwester im Krankenhaus und habe das eigentlich nicht publik gemacht. Ganz viel, also eigentlich niemand. Erst nach und nach, wenn man dann am Stock geht und die Leute fragen, warum das so ist. Aber bis dahin habe ich das eher für mich behalten. Ich hatte Angst, dass ich dann keine Arbeit habe. Also die Leute waren dann schon sehr verständnisvoll oder die haben dann auch Rücksicht genommen. Sie haben ja auch gesehen, dass es einfach schwieriger ist und dass ich nicht zu Treppen gehen kann oder bei Wanderungen dabei bin. Und dann wurde schon später versucht, dass wenn man gemeinsam irgendwo hingeht, dass es einfach für mich dann auch möglich ist. Da nehmen die Leute schon Rücksicht, ja. Ich überlege, ich war 2006 das letzte Mal zu Fuß in den Bergen. Das war dann schon sehr langsam, aber das ging noch, aber nachher ging es nicht mehr. Und dann halt später konnte ich auch nicht mehr Fahrrad fahren, habe ich das Fahrrad verschenkt. Und es nimmt halt so ab. Und ich denke, man gewöhnt sich auch daran, es verändert sich so die Sicht und die Lebensgeschwindigkeit. Und auch die Sicht auf das, was wichtig ist oder was mir wichtig ist. Und mit dem Kind hat es gut funktioniert. 1998 ist meine Tochter geboren, ja. Und es war mir sehr wichtig, dass sie ein möglichst normales Leben dann auch hat. Und nachdem ich wusste, dass ich an MS krank bin, habe ich in Deutschland mein Abitur nachgeholt und habe dann von 2004 bis 2008 auch studiert in München. Das war von Freising aus eine Stunde von Tür zu Tür. Und es war zur gleichen Zeit, ging meine Tochter in die Grundschule. Und ich denke mir, ich weiß nicht mehr, wie wir das geschafft haben, aber der Tag war sehr eng, also wirklich auf die Minute durchgetaktet. Und es war mir auch wichtig, dass dann immer gekocht wird. Und Studium hat den Vorteil, dass man am Nachmittag zu Hause ist oder vielleicht schon um 4 oder um 3. Und dann hatte ich einfach wahnsinnig viel Zeit für sie. Und sie war auch immer in Verbindung mit ihrem Vater. Also der war schon auch immer eine große Stütze für sie und am Ende auch für mich. Getrennt haben wir uns 2003. Und dann war das Kind eigentlich überwiegend bei mir, obwohl ich das nicht empfunden habe, dass ich so alleine ziehe, also alleine schon, aber es gab immer diesen Vater und es gab immer diese Liebe zu ihm und er für seine Tochter. Und ich finde, das war für mich auch eine große Stütze. Und das ist heute noch. Also, dass er würde wahrscheinlich Tag und Nacht im Auto sitzen für sein Mädchen. Meine Tochter ist 2016 dann ins Studium gezogen und da hatte ich echt das Gefühl, jetzt ist sie 18. Ich habe es jetzt gerade geschafft, körperlich hier. Und seither läuft es einfach super hier. Also ich glaube, ich war immer schon so. Mein sonniges Gemüt hatte ich immer schon und auch ein bisschen schrägen Humor. Und ich finde, das macht für mich das Leben einfach viel leichter, wenn ich immer dahin schaue, was jetzt gerade nicht geht. Und das ist ja von außen betrachtet eine ganze Menge. Dann glaube ich, wäre ich ganz unglücklich. Und wenn ich so ein Stück weit mit mir selber zufrieden bin, dann habe ich auch einfach einen wahnsinnig lieben Freundeskreis, der mich auch unterstützt. Und das würde auch niemand ertragen, wenn jemand immer nur das Schlechte sieht. Und es läuft nicht alles rund, aber im Großen und Ganzen bin ich einfach, und das bin ich wirklich, zufrieden hier in Österreich. Ich fühle mich hier geborgen. Und hier in unserer Gemeinde ist es überschaubar und die Wege sind nicht so weit und ich kann das selber schaffen. Und das ist einfach das Schöne. Und das mag ich auch gerne. Und wie gesagt, das macht das Herz so schwer, wenn ich immer nur das Schlechte sehe. Also was mir persönlich hilft, ist einfach die Gewissheit, dass ich mich auf mich selber verlassen kann. Und aus dem kann ich viel Kraft schöpfen. Weil es hat nicht immer jemand Zeit und wenn Tränen fließen, dann laufen halt zu Hause die Tränen und dann geht es aber auch wieder vorbei. Wie gesagt, ich habe echt so einen Freundeskreis um mich herum, wo ich mich echt einfach geborgen fühle, die mich unterstützen. Und es gibt ja auch Freunde, die sehen jetzt nicht nur mich im Rollstuhl, die sehen in erster Linie die Regina und das finde ich ja noch viel wichtiger. Weil wenn die Leute nur denken, na, der Rollstuhl, manche denken dann, ich bin behindert. Ja, schon, aber halt in den Beinen, nicht im Kopf. Und ich denke nicht jeden Tag daran, mit dieser Krankheit zu leben, sondern mein Leben ist halt ganz langsam. Ich brauche lange Zeit, bis ich angezogen bin und die Zeit habe ich dafür und bin darüber hinaus einfach gerne ein kreativer Mensch und mache ganz viel, wie im Theaterverein als Regieassistentin. Und mit meinen Fensterblicken, also so fällt mir immer was ein, ja. Die Gewissheit, dass ich mich auf mich selber verlassen kann. Ich denke, das ist einfach entstanden auch aus meiner Kindheit. Ich habe 3 Geschwister und da wir als Kinder in den 80er, 70er, 80er Jahren, da war man viele auf sich alleine gestellt. Und da war natürlich, die Mutter hatte nicht diese Zeit, da überall hinterher zu sein. Also sind wir schon alle ganz früh irgendwie selber mit Zug gefahren oder haben uns selber eine Stelle gesucht und diese Dinge, das so umzusetzen, ja. Und das war mir einfach wichtig und das bleibt ja auch dann, weil am Ende, wer macht das für mich? Ja, also, weiß nicht, es ist mir auch nicht das Glück beschieden, dass ich hier einen Mann habe, der mich so unterstützt von vorne bis hinten. Ja. Und dann denke ich mir oft, wenn ich es schon alleine machen muss, mache ich es auch gleich ganz alleine, weil dann weiß ich, es ist alles organisiert. Ich mag sehr gerne diese Struktur in der Organisation. Ich kann nicht sagen, morgen fahre ich nach Wien, das muss ich 2 Wochen vorher wissen, noch besser 3 Wochen. Und durch diese Struktur weiß ich genau, dann bin ich in meinem Kopf schon gereist. Dann weiß ich, wann ich umsteigen muss, ich weiß, was ich anziehe, ich weiß, was ich einpacke. Also es ist einfach alles so ganz kleinteilig organisiert dann für mich. Und das für mich ist es wichtig. Dann habe ich auch diese Ruhe, weil sobald Stress aufkommt, dann habe ich das Gefühl, funktioniert auch mein Körper nicht mehr so gut. Also ich kann gut um Hilfe bitten und viele Menschen sehen es dann auch schon, wenn die Tür ganz schwer aufgeht und sind sehr hilfsbereit. Und das schätze ich einfach auch und ich bin einfach auch immer dankbar für Hilfe und ich kann immer höflich fragen und ich glaube, das öffnet einfach auch den Menschen, die mir begegnen, einfach eine Tür, weil ich glaube, die Menschen möchten mir gerne helfen oder sind zumindest bereit dafür und fragen auch oft, darf ich ihnen helfen? Und ich sage immer ja und sage, ich bin einfach dankbar für die Hilfe. Also wenn ich einkaufen gehe, dann steht ja mein Lebensmittel ganz oben unter Umständen, aber ich kenne ja schon hier in dem kleinen Dorf, ich kenne ja schon die Verkäufer, die da arbeiten oder die Angestellten. Also es funktioniert super. Also ich habe da keine Hemmungen, weil ich finde, so mit einer ehrlichen Offenheit oder, das ist pathetisch, aber den Menschen mit Liebe begegnen, das macht es für mich leichter und für die anderen auch, ja. Und dann können die Menschen helfen ja gerne, ja. Und das muss ich ja nicht ablehnen. Und das nehme ich dann auch gerne an, ja. Es kommt schon vor, dass die Menschen nicht genau wissen, wie sie jetzt mit mir umgehen sollen und fragen dann manchmal. Aber ich versuche denen immer diese Türe zu öffnen und sagen ja gerne, wenn sie mir die Sachen in die Tasche einpacken und hinten einen Rollstuhl hängen, dann ist mir einfach schon geholfen. Dafür bin ich wirklich aufrichtig dankbar. Also nicht irgendwie so aufgesetzt, sondern ich bin einfach dankbar und denke mir, dann bin ich glücklich, ich habe meine Tasche im Rollstuhl und der andere, dem geht es auch gut und hat das Gefühl, Menschen, das erlebe ich manchmal, die haben Angst, dass wenn sie behinderten Menschen helfen, dass dann irgendwie geschimpft wird oder so, ich kann das alles alleine. Aber so möchte ich nicht sein. Also soll für alle eine Bereicherung sein, wenn wir uns begegnen. Also ich persönlich habe das Gefühl in meinem Leben, ich bin völlig unabhängig. Also ich habe hier eine Wohnung, die für mich zugeschnitten ist. Meine Küche ist behindertengerecht, mein Bad ist behindertengerecht. Und wenn ich irgendwo hinreisen will, muss ich das halt organisieren. Und dann komme ich auch dahin. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich abhängig bin von irgendjemand. Ich kann die Dinge so gestalten, wie ich es gerne möchte. Und das macht mich zufrieden. Und ich träume nicht immer davon, dass ich irgendwo hin muss, wo ich vielleicht eh nicht hin kann, ja. Also ich reise, wenn, dann mit der Bahn, mit der ÖBB. Und da bin ich immer ganz glücklich, weil ich rufe dann in Wien an und bestelle diesen Mobilitätsservice. Und dann, bisher hat es immer super funktioniert. Also ich bin schon 3-mal nach Wien mit meiner Tochter. Ich war einmal in München heuer und ich bin letztes Jahr nach Berlin, aber da sind wir geflogen, weil ich meine Tochter in Salzburg abgeholt habe. Und es funktioniert schon, aber ich gucke, wenn einmal irgendetwas, eine Kleinigkeit nicht funktioniert, dann kränkt mich das nicht. Dann ist es einfach so die Widrigkeit des Lebens. Die Männer holen mich immer zu zweit am Bahnhof ab und führen mich hin und mit der Hebebühne hoch in Waggon. Also ich bin immer begeistert. Und ich bin auch immer ganz dankbar gegenüber diesen Menschen, die diese Arbeit machen. Und ich sage es ihnen auch. Ich sage ihnen, ohne sie könnte ich ja gar nicht reisen. Und das hat bis jetzt immer, also in meinem Leben hat es gut funktioniert. Ich habe es schon erlebt, dass das WC kaputt war im Zug. Aber auch das kann der Schaffner dann extra für mich aufsperren. Also es gibt immer eine Lösung. Und wie gesagt, ich gucke nicht dahin und denke mir 6 Stunden lang, das hat nicht funktioniert. Und in Wien bin ich dann schon so angefressen, dass das eine Zumutung ist für den anderen. Ja. Also es ist manchmal schwer und manchmal habe ich das Gefühl, ich muss ein bisschen ausschnaufen. Aber im Großen und Ganzen finde ich, es funktioniert super. Also ich organisiere immer so, ja, und das mag ich gerne, weil dann kann ich mich so ganz lange voraus schon freuen, ja. Und das ist halt so mein Leben. Ja, manche sind da spontaner, aber ich mag das sehr gerne, wenn ich jetzt schon weiß, was nächstes Frühjahr mache. Also ich habe 3 Monate nach der Eröffnung von der Elbphilharmonie, war ich in der Elbphilharmonie und habe mir das Konzert angeschaut, was ich wollte, mit Simon Rattle und die Berliner Philharmoniker. Es war super, auch die Zugfahrt, ja, es hat super funktioniert und Hamburg ist ja eine tolle Stadt, ja. Also, und die Elbphilharmonie, ich sage immer, ich war vor Trump in der Elbphilharmonie. Und das sind halt so diese Highlights, weil dann gibt es keine Tickets mehr. Und dann hat aber die Frau gesagt, aber rufen Sie da an, dann gibt es doch noch Rollstuhltickets. Also es ist nicht immer so, aber in dem Fall gab es gerade noch Rollstuhltickets mit Begleitperson. Und da habe ich dann gar nicht mehr nach dem Preis gefragt und gesagt, schicken Sie mir 2 Karten oder 2 Tickets. Und es war so schön. Also, und so versuche ich immer so besondere Dinge mir rauszunehmen. Letzten Sommer in Berlin, da war das Konzert am Brandenburger Tor, auch mit den Berliner Philharmonikern und mit dem neuen Chefdirigent, mit Kirill Petrenko. Der hat ja einen Teil von seinem Leben in Vorarlberg studiert. Und sie haben gespielt Beethovens Neunte am Brandenburger Tor am lauen Sommerabend. Es waren 30.000 Menschen da und da gab es eine Rollstuhlbühne, ja, halt so eine Erhöhung. Neben mir saß meine Tochter. Das war einfach so ein wahnsinnig schönes Erlebnis, diese Musik und so 30 Jahre Wiedervereinigung in Berlin. Ich meine, ich war damals viel zu jung, wir haben das gar nicht so mitgekriegt, was das eigentlich bedeutet hat, ja. Von dem her, ich war total glücklich. Die Ode an die Freude. Ja, und heuer wollte ich mit meiner Tochter nach Leipzig fahren. Das ist ja Beethoven, ja. Aber es ist irgendwie, ging es dann nicht. Also ich glaube, unsere Grenzen waren noch geschlossen Anfang Juni. Aber ich fahre dann nächstes Jahr ins Gewandhaus. Also ich versuche immer so schöne Städte und Konzerträume mir auszusuchen und denke mir, das schaue ich mir an, ja. Dann mache ich vielleicht 3 Sachen im Jahr, wenn überhaupt, und dann bin ich total glücklich. Also, ich brauche jetzt nicht irgendwie, also Strandurlaub ist nichts für mich.
Fensterblicke als Momente der Achtsamkeit. In den heutigen Gedanken spricht die Blicksammlerin und Mediatorin Regina Dünser über ihr Projekt Fensterblicke und ihr Leben mit Behinderung in Österreich.
Ich persönlich habe das Gefühl, es wird viel getan und ich bin auch unglaublich zufrieden. Aber das ist nur aus meinem Leben gesprochen, ja. Und weil ich glaube, da haben andere Menschen, die im Rollstuhl sind, ganz andere Erfahrungen oder eine ganz andere Umgebung, die für sie viel schwieriger ist. Wenn ich sage, ich möchte nach Wien, dann kann ich gut nach Wien fahren, ja. Aber so, dass ich jetzt irgendwie im Mühlviertel spazieren gehe, das ist dann halt doch mal zu weit außerhalb. Und da komme ich halt mit der Bahn nicht so hin, ohne irgendwie viele Umstände zu haben. Und das ist schon, muss ich sagen, ich mache es mir ganz, versuche ich es ganz leicht zu machen, weil es eh schon schwer genug ist. Aber dann muss ich nicht noch reisetechnisch da so viel Aufwand betreiben. Ich bin davon überzeugt, dass sich die letzten 40 Jahre viel getan hat, auch städteplanerisch, dass da einfach darauf geachtet wird, dass Menschen mit dem Rollstuhl gut zurechtkommen. Aber wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen und ich finde, ich habe jetzt da keine Wünsche, die offen bleiben, weil ich gehe dann halt ins Museum und ich denke mir vorher schon, was ich mir anschauen möchte und was vielleicht eher nicht geht. Und das kränkt mich dann nicht, wenn ich da nicht hinkomme. Aber das ist halt mein Leben. Wie gesagt, insgesamt wird wirklich viel getan. Österreich hat ja auch die UN-Behindertenkonvention ratifiziert. Ich denke schon, dass eine Menge getan wird. Das kann man immer noch weiter verbessern. Aber insgesamt finde ich, dass ich hier in Österreich ein wirklich gutes Leben habe, ja. Ich kann hier leben in meiner Wohnung, muss nicht quasi im Pflegeheim leben oder kann mich hier selber haben, habe Freunde, die mir einkaufen, die mit mir was unternehmen und ich kann mit dem Zug durch Österreich fahren. Also das mag ich sehr gerne. Ich mag auch das Reisen mit der Bahn sehr gerne, weil das irgendwie so beschaulich ist. Ja, es ist kein Stress und das mag ich nicht. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich schon weg war, habe ich auch genügend Zeit. Ja. Ja, ich hatte letztes Jahr ein Erlebnis, war total schön. Und meine Freundin aus Irland kam und hat gesagt, Regina, wir machen einen Ausflug. Und erst wollten wir auf die Zugspitze, aber von Vorarlberg auf die Zugspitze ist viel zu weit zu fahren. Also habe ich gesagt, wir könnten auf den Pitztaler Gletscher fahren im Juli. Gesagt, getan, wir sind in den Pitztal gefahren und dann mit dieser Standseilbahn hoch und dann oben musste man dann das Feld queren zur nächsten Gondel, dass man ganz oben in die Bergstation kommt. Das ging gut, weil kein Schnee war. Und dann oben die Bergstation, wirklich super schön. 3.500 Meter, so hoch war ich in meinem Leben noch nie. Und dann gibt es auch ein Behinderten-WC, weil ich vorher angerufen habe und gefragt habe, ja, es gibt's. Und dann haben wir festgestellt, es gibt keinen Lift dazu. Also haben mich die netten Männer runtergetragen. Und das fand ich einfach so zum Schmunzeln. Das WC selber war perfekt. Es war super schön, wie in einem Vier-Sterne-Hotel. Ja. Da hat alles gepasst von der Größe und die Höhe vom WC. Und ich konnte mich gut halten und so. Aber die Geschichte finde ich so lustig. Aber ich habe mich nicht getraut, beim Architekten nachzufragen, warum das so ist. Ich möchte es auch nicht von vornherein irgendwie verurteilen, weil, wie gesagt, die haben sehr darauf geachtet, dass das in dieser Bergstation und dass der Permafrost bestehen bleibt. Und vielleicht ging das einfach gar nicht. Und deshalb habe ich auch nicht geschrieben, weil ich gedacht, aber erzählen tue ich schon. So lustig finde. Ja, da kommt auch niemand die Treppe runter, der mir an Krücken geht, wahrscheinlich, weil es relativ steil ist. Vielleicht haben sie gedacht, da kommt nie jemand mit dem Rollstuhl auf 3.400 Meter, weil meistens liegt Schnee und das ist ja nur im Sommer eine kurze Phase ohne Schnee. Also ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich habe auch nicht gefragt, ich mag es auch nicht verurteilen oder so, weil es war einfach ein einmaliges Erlebnis da am Gletscher und diese Höhe und das spürt man dann schon, dass es irgendwie weniger Sauerstoff ist. Das war so wahnsinnig schön. Also ich schätze das sehr. Und das ist auch ein tolles Erlebnis, weil auf 3.500 Meter komme ich nicht mehr so schnell. Manchmal habe ich das Gefühl, dass manche nur den Rollstuhl sehen und ich nicht als Regina da bin. Und das spüre ich schon manchmal, dass die Leute das einem irgendwie so fokussieren auf den Rollstuhl. Und dann habe ich eher das Gefühl, ja, fragt halt mal hinterher oder so. Dann durfte ich eine Mediationsausbildung machen und habe seither das Gefühl, dass genau das, was mich ausmacht, weil ich der Meinung bin, dass wenn man Menschen respektvoll begegnet und auch diese fehlende Wertschätzung, die da oft aufkommt in diesen Konflikten, dass das einfach Menschen wachsen lässt. Wenn man den Menschen zutraut, dass sie selber entscheiden können und dass sie da aus dem auch einen Gewinn ziehen können und eine Lösung für sich finden können. Und ich bin ja nur dieser neutrale äußere Mensch. Ich bin der Meinung, dass Menschen wachsen können, wenn man ihnen das zutraut und auch vertraut, ja. Und dass sie lernen, über ihre eigenen Bedürfnisse zu sprechen und warum das so wichtig ist für sie. Das ist so fürs ganze Leben ein Prozess. Also diese Ausbildung hat viel in meinem Leben nochmal bewirkt, dass ich für mich selber sprechen kann und nicht Forderungen stelle an anderen, sondern sage, ich brauche das, weil mir das wichtig ist und das lässt Menschen wachsen. Und davon bin ich überzeugt, ja, dass durch dieses Reden miteinander und eben für sich selber einstehen und viele erwarten ja immer vom Partner oder vom anderen, dass der das alles anders macht. Aber wir können den Menschen nicht umstricken, sondern wir können nur für uns sprechen und sagen, mir ist es wichtig. Und dann gibt es viele Wege. Es ist ja ergebnisoffen. Es ist immer ein langer Prozess. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob das immer direkt in der Mediation dann schon quasi das Licht aufgeht. Aber das werden ja einfach die Interessen abgefragt und die Bedürfnisse dahinter. Also als Beispiel kann ich nur wieder von mir sagen, ich brauche genügend Schlaf, weil ich sonst den Tag nicht schaffe. Und wenn ich den Tag nicht schaffe, habe ich einen ganzen Tag ein langes Gesicht. Und das will ich ja nicht. Und so haben andere Menschen auch Bedürfnisse, die ihnen wichtig sind, die in ihrer Kultur entstanden sind oder aus ihrer Familie. Und das einfach mal zu benennen, da muss man lange und gut in sich reinhören. Und das funktioniert nicht immer gleich. Aber wenn man dann mal das so visualisiert sieht und fragt, kannst du bei anderen in der Spalte etwas sehen, was du verstehst, ja. Und dann kommt schon so langsam das Verständnis auf für den anderen, warum dem anderen das so wichtig ist. Und dann kann man auch damit leben, dass es gibt ja unterschiedliche Meinungen und Haltungen, die dürfen auch gut und gerne nebeneinander sein, ja. Da muss er nicht denken wie ich. Das mal zu akzeptieren, dass die Menschen, und die können wir nicht unbedingt verändern, ja. Also ich glaube nicht, dass sich Menschen wirklich so von Grund aus verändern können. Man kann ein bisschen an der Schraube drehen und so sich aufeinander einlassen, aber ich glaube, so dieser Grundtenor, das lebt man einfach ein Stück weit mit, ja. Und das kann man auch nicht erwarten. Ich kann nur für mich sprechen und sagen, das kann ich dir bieten und das brauche ich, ja. Und darüber einfach offen zu sprechen in einem neutralen Rahmen, das bringt schon mal Ruhe rein, ja. Also das ist tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, für mich hat sich ja nicht so viel geändert mit dieser Pandemie, weil ich eh eigentlich immer und viel alleine zu Hause bin. Aber mit den Fensterblicken konnte ich trotzdem reisen. Und manche Leute sind ja dann doch, haben kleine Reisen gemacht, irgendwie nach Deutschland oder so, oder durch Österreich oder in der angrenzenden Schweiz und haben mir ihre Fensterblicke geschickt. Und das finde ich, dann bin ich da, denke mir, es geht uns allen gleich im Moment, ja. Einfach mit dem Fenster blicken, da gucke ich einfach in eine Welt, die ich vielleicht nicht jetzt sehen kann oder da komme ich nicht hin, weil es mir zu warm ist oder ich nicht so weit fliegen will. Und trotzdem freue ich mich, wenn ich das dann hier habe. Dieser Berg, den wir hier sehen, das ist der Hohe Kasten, der gehört zur Schweiz und ist 1800 Meter hoch. Und dann überlege ich mir, wie lange der schneefrei ist. Und das ist gar nicht so lange, ja. Ende September ist da wieder Schnee bis Juni. Und das fasziniert mich. Ich gucke da immer hin und mag auch diesen Ausblick. Und auch die Veränderung jahreszeitlich. Dann liegt Schnee und liegt so lange Schnee. Und dann sehnt man sich schon wieder nach Frühling. Ein Sehnsuchtsort, was ich wirklich habe, ist so, mir fehlt das Gefühl, in den Wald zu gehen, weil es ist einfach zu uneben, aber im Wald zu stehen, diese Geräusche zu hören, dieser Geruch von Wald, also das fehlt mir. Also das gebe ich auch offen zu, weil ich wüsste jetzt nicht, wir haben hier keine große Parklandschaft in Görzitz oder so und das vermisse ich manchmal, dieser Geruch von Wald, dieser feuchte Erdboden, diese vielen Vögel, die dazwischen und die Geräusche von Bäumen. Das fehlt mir.
Fensterblicke als Momente der Achtsamkeit. In den heutigen Gedanken hörten Sie die Mediatorin und Blickesammlerin Regina Dünser. Der Kalender für das Jahr 2021 mit ihren Fensterblicken ist in kleiner Auflage schon herausgekommen. Informationen dazu finden Sie im Internet unter fensterblicke.at und auf der Ö1-Seite oe1.orf.at/gedanken. Als Gestalterin der heutigen Sendung verabschiedet sich Ursula Burkert.